Das Hohelied der Liebe ist einer der schönsten Texte des Alten Testaments und galt jahrhundertelang als theologisch bedeutendstes Buch der Bibel. In einer neuen Auslegung bringt der Bibelwissenschaftler Ludger Schwinhorst-Schönberger von der Uni Wien die tiefen Dimensionen des Hohelieds wieder zum Vorschein. Hören Sie mehr zur Wiederentdeckung eines geheimnisvollen Gedichts über zwischenmenschliche und über göttliche Liebe in einer Sendung von Stefanie Jeller.
Wie schön bist du, meine Freundin. Wie schön bist du, deine Augen sind Tauben.
Wie schön bist du, mein Geliebter, gar lieblich.
Erhebe dich, meine Freundin, meine Schöne, und geh doch. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen ist fort, hat sich davon gemacht. Die Blüten sind zu sehen im Lande, die Zeit des Singens ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Der Feigenbaum setzt seine Frühfeigen an und die Weinstöcke stehen in Blüte, verströmen Duft. Erhebe dich, meine Freundin, meine Schöne, und geh doch.
Eine Szene aus dem Hohelied des Alten Testaments, einer poetischen und rätselhaften kleinen Schrift über die Liebe. Eröffnet wird das biblische Buch mit sehnsuchtsvollen Worten einer Frau.
Er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Ja, deine Liebkosungen sind süßer als Wein. Der Duft deiner Salben ist süß. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die jungen Frauen. Zieh mich hinter dir her, lasst uns eilen. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht.
Wer ist sie, die sich nach Liebe sehnt, und wer ist er? Schwarz sei sie aber doch schön, sagt die Frau, offenbar von der Sonne verbrannt oder vom Leben gezeichnet. Für ihren Geliebten aber ist sie, dem orientalischen Schönheitsideal entsprechend, immer noch weiß wie der Mond. Aus seinem Mund hören wir über ihre edle Gestalt, über ihre Haare, Augen und Zähne, ihren Nabel, ihre Brüste und über ihre Füße in den Sandalen.
Du machst mich verrückt, meine Schwesterbraut. Du machst mich verrückt mit einem deiner Blicke, mit einer Perle deiner Halskette.
Die Braut heißt Schulamit. Wer sie wirklich ist, bleibt rätselhaft. Sie ist auf der Suche nach ihrem Geliebten, auf Weiden und Weinbergen und in der Stadt. Sie sucht fieberhaft, denn sie ist krank vor Liebe.
Sag mir, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Warum soll ich wie eine Umherirrende sein bei den Herden deiner Gefährten?
Liebestrunken erscheint nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Er könnte ein König sein oder ein Hirte. Wer er wirklich ist, bleibt verborgen. Nicht einmal seinen Namen erfahren wir. Das Hohelied ist ein Rätselgedicht. Das betont Ludger Schwinhorst-Schönberger, Professor für alttestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Er hat Bezüge zu anderen Schriften der Bibel aufgedeckt und einen neuen Kommentar zum Hohelied verfasst.
Liest man das Hohelied im Kontext der Heiligen Schrift, dann stellen sich Verbindungen her zu anderen ähnlichen Texten, in denen es um eine Liebesbeziehung zwischen einer Frau und einem Mann geht, und dort repräsentiert die Frau das Gottesvolk und der Mann repräsentiert Gott. Das wird aber deutlicher bei dem Mann als bei der Frau.
Es sind die Prophetenbücher Hosea, Jesaja, Jeremia oder Ezechiel, die von einer meist unglücklichen Liebesbeziehung erzählen, in der die Frau dem Mann davonläuft. Im übertragenen Sinn wird dabei von der Liebe zwischen Gott und dem Volk Israel geredet, jenem Volk, das auf andere Götter setzte und dafür ins Exil nach Babylon musste, so die Deutung der Propheten im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Die Befreiung aus der Fremdherrschaft und die Wiederherstellung Israels wird dort im Bild einer Hochzeit gefasst. Das Hohelied stellt nun einen Bezug zum Exodus, zur Erzählung von der Befreiung aus der Sklaverei des Pharao her.
Sie wird verglichen mit einer Stute bei Pharaos Wagen, bei Pharaos Streitwagen. vergleiche ich dich, meine Freundin, so heißt es in Kapitel 1, Vers 9, schön sind deine Wangen in deinen Bändern, dein Hals in den Perlenschnüren. Da denkt natürlich ein Leser, der mit der Bibel vertraut ist, sofort an die Exodus-Erzählung. In der jüdischen Tradition wird Israel verglichen mit einer Stute. In der rabbinischen Tradition verglichen mit einer Stute, die von den Hengsten des Pharao verfolgt wird. Also auch hier wieder feine, kleine Anspielungen an andere Texte der Bibel, sodass beim Leser die Frage aufkommt, könnte mit der Frau das Gottesvolk gemeint sein, Zion gemeint sein, die Tochter Zion, die verlassen wurde, die ins Exil gehen musste und die sich jetzt nach einer neuen Liebesbeziehung zu ihrem Geliebten sehnt.
Bildreich und behutsam besingt auch die Frau die Gestalt ihres Geliebten.
Ja, interessant ist, bei den Beschreibungsliedern haben wir bei der Frau eher dynamische Metaphorik, beim Mann mehr statische Metaphorik. Er wird verglichen mit einer Statue aus Gold und da denkt man natürlich spontan an eine Gottesstatue, die in einem Tempel stand.
Mein Geliebter ist glänzend und rot, herausragend unter Tausenden. Sein Haupt ist reines Gold. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gestellt auf Basen von Feingold. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems.
Dann fällt zu Beginn des Hohenliedes auf, er erscheint in der ersten Strophe als König, dann in der dritten Strophe als Hirte. Beides sind klassische, konventionelle Gottesmetaphern. Und gerade die Hirten- und die Königsmetaphorik kommt in nachexilischen Texten vor. Dann gibt es einen interessanten Hinweis. Er wird 26 Mal von der Frau bezeichnet als Dodi, das heißt mein Geliebter. Und die Zahl 26 entspricht dem Zahlenwert des Gottesnamens Yahweh. Möglicherweise liegt darin ein versteckter Hinweis darauf, dass mit dem Mann auf subtile Weise an Gott angespielt wird. Dass also mit dem Mann hier Gott gemeint ist. Vielleicht auch der Messias.
Der Geliebte und seine Freundin als Metapher für Gott und sein Volk. Damit stellt sich der Bibelwissenschaftler Schwinhorst Schönberger gegen den Trend der neuzeitlichen Forschung, die im Hohenlied eine Sammlung rein weltlicher Liebeslieder oder orientalischer Hochzeitslieder sieht. Er knüpft aber an alte Deutungen an, an Kirchenväter und Mystiker bis ins Mittelalter wie Gregor von Nyssa oder Meister Eckhart und an die jüdischen Rabbinen, die alle davon ausgingen, dass das Hohelied zwischenmenschliche Liebe beschreibt, aber die göttliche Liebe meint.
Die Rabbinen haben das Lied natürlich in einem strikt theologischen Sinne interpretiert, als Lied, das von der Liebe zwischen Gott und seinem Volk spricht. Und deswegen wird das Hohelied ja auch am Pessach gelesen, also die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens, als Ausdruck der Liebe Gottes zu seinem Volk. Und genau das Thema wird gleich zu Beginn eingespielt. Eine Stute bei Pharaos Streitwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Da haben die sofort gemerkt, da geht es nicht um Liebe in einem rein wörtlichen Sinn, also um ein rein profanes Liebeslied.
Sind alle Schriften heilig, so ist das Hohelied hochheilig, soll der jüdische Rabbi Akiva im 3. Jahrhundert gesagt haben. Zugeschrieben wird es dem legendären König Salomo, aber nicht, wie man oft hört, weil dieser so viele Frauen hatte, sondern weil es ein Rätselgedicht ist.
Also ein literarisch sehr kunstvoll verfasster Text, der den Leser und die Leserin ermutigt und einlädt, sozusagen dieses Rätsel zu lösen. Und wahrscheinlich hängt damit auch zusammen, dass es dem Salomo zugeschrieben wird, nicht weil er so viele Frauen hatte. Das passt ja gar nicht zum Hohenlied, weil es im Hohenlied ja um die eine und die einzige geht. Es ist ja streng genommen eine monogame Beziehung. Sondern das Lied wurde sehr wahrscheinlich Salomo zugeschrieben, weil Salomo als Weise galt. Er ist der Prototyp der Weisheit und er hat Rätselgedichte verfasst.
Von Düften und Küssen, Liebkosungen und Umarmungen, von Wein und Salböl singen die Liebenden. Das Hohelied spricht alle Sinne an. Und im hebräischen Original sind dazu Wort- und Klangspiele erkennbar.
Zu Beginn heißt es Yishakeini mine shikot pihu, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Und wenn man das Wort pihu ausspricht, dann formt man den Mund wie zu einem Kuss. Und da haben die Rabbinen gesagt, hier ist wahrscheinlich der Mundkuss gemeint, also Ausdruck einer sehr intensiven Liebe.
Die Sinne spielen im Hohenlied eine bedeutende Rolle, betont der Wiener Bibelwissenschaftler.
Sinnliche Wahrnehmung ist sehr wichtig, sowohl im Bereich der zwischenmenschlichen Liebe in einem profanen Sinn, als auch im religiösen Bereich. In beiden Fällen geht es um eine Form der Wahrnehmung. Ja? Gerade auch bei der Sinnlichkeit geht es in der Regel um eine Verlangsamung, um Wahrnehmung des anderen, und das wird im Hohenlied wunderschön beschrieben. Also die Frau beschreibt den Mann, der Mann beschreibt seine Geliebte, wird sehr detailliert beschrieben, die Schönheit, die Brüste, die Beine, die Haare, das Aussehen, die Wirkung, die Dynamik. Sinnlichkeit spielt aber auch in der Mystik eine wichtige Rolle. Die Kirchenväter unterscheiden ja zwischen den körperlichen Sinnen und den geistigen Sinnen. Die christliche Tradition sagt, auch die inneren, die geistigen Sinne müssen geweckt werden, damit wir in die Lage versetzt werden, die religiöse Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit wahrzunehmen. Auch das ist zunächst einmal ein sinnlicher Vorgang. Und von daher ist es kein Zufall, dass viele der Duftstoffe, die hier zur Sprache kommen, sowohl in der Erotik eine Rolle spielen, als auch im Kult. Also Myrrhe, etwa Weihrauch werden sowohl im Kult eingesetzt, als auch in anderen Texten, die von erotischen Begegnungen sprechen. Und hier sieht man sehr schön, dass das Thema Liebe im menschlichen Sinn, Liebe im göttlichen Sinn nicht zwei völlig getrennte Bereiche sind, sondern dass sie ineinander greifen und ineinander übergehen.
Ich schlief, doch mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft.
Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Reine.
Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe auf die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten. Doch mein Geliebter war auf und davon. Meine Seele war außer sich ob seines Rückzugs. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete nicht. Mich fanden die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich, sie verwundeten mich. Sie nahmen mir meinen Umhang weg, die Wächter der Mauern. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm sagen? Dass ich krank bin vor Liebe.
Die Liebenden scheinen zunächst nicht zueinander zu finden. Es ist verwirrend. Sie sucht ihn, er sucht sie. Die beiden sind einander nahe, dann wieder unerreichbar voneinander entfernt. Ist die Vereinigung nur ein Traum?
Ja, vielleicht muss es offen bleiben. Einige verstehen das ganze Lied als eine Traumgeschichte. Es kommen Träume vor oder man hat den Eindruck, ich schlief, aber mein Herz war wach. Also das Thema Schlafen spielt eine Rolle. Auf welcher Ebene auch immer, es ist einige Male davon die Rede, dass die beiden zusammenfinden, also zu einer Einheit finden, zur Vereinigung, zum Einswerden. Und das wiederum ist ein wichtiges Motiv, eine wichtige Erfahrung der Liebe, insbesondere auch eine wichtige Erfahrung in der mystischen Interpretation dieses Textes.
Ziel der christlichen Liebesmystik ist die Erfahrung der Vereinigung mit der göttlichen Wirklichkeit, die Unio Mystica. Schwinhorst Schönberger sagt, das Hohelied flößt der Seele im Bild von Braut und Bräutigam die Liebe zum Himmlischen ein. Genau das aber bestritten Forscher und Forscherinnen in jüngerer Zeit. Die geistig-allegorische Deutung sei eine Fehlinterpretation, eine Überstrapazierung des Textes. Diese Ansicht war schon der Philosoph Johann Gottfried Herder und in der Folge die wissenschaftliche Exegese seit dem 19. Jahrhundert. Es ging ihnen nicht zuletzt um eine Befreiung von einer leibfeindlichen Interpretation, die vorschnell von der körperlichen auf die geistige Liebe abhob. Und man meinte, ein wichtiges Argument für sich zu haben. Das Wort Gott kommt im ganzen Hohen Lied kein einziges Mal vor, oder doch?
Ja, in der Tat kommt das Wort Gott nicht vor. Aber wie der jüdische Exeget Jair Sakowitsch gesagt hat, kann man aufgrund der Tatsache, dass neben dem Mann kein anderer Mann vorkommt, kann man die Beschreibungen des Mannes viel leichter mit Gott in Verbindung bringen, als wenn neben dem Protagonisten an der einen oder anderen Stelle auch noch Gott genannt wäre. Es gibt eine Stelle am Schluss, dort heißt es, dass die Liebe eine Flamme Ja's ist. Und in diesem Ja am Ende, diesem Affix, liegt sehr wahrscheinlich eine Anspielung an den Gottesnamen vor.
Die Liebe, eine Flamme Ja's, eine Flamme Jahwes. Der Name Jahwe war es, mit dem sich Gott im brennenden Dornbusch dem Mose zu erkennen gab. Ein Name mit rätselhafter Bedeutung, der im Judentum bis heute nicht ausgesprochen wird.
Und wer das Alte Testament kennt, weiß, dass der Gottesname eine besondere Rolle spielt. Oft ist die Rede von der Liebe zu deinem Namen. Wie ist dein Name? Exodus Kapitel 3, die Frage nach dem Gottesnamen. Dort stellt er sich vor und der Name wird zunächst nicht genannt. Also das Thema Gottes Name ist gerade in dieser späten Zeit der alttestamentlichen Literaturgeschichte ein häufig vorkommendes Motiv und damit spielt das Hohelied.
Leg mich als ein Siegel auf dein Herz, als ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie die Unterwelt die Leidenschaft. Ihre Funken sind Funken von Feuer, eine Flamme Ja's. Gewaltige Wasser vermögen es nicht, die Liebe zu löschen und Ströme nicht, sie zu überfluten. Gebe jemand die ganze Habe seines Hauses für die Liebe, man würde ihn nur verachten.
Das Hohelied meint eigentlich die Liebe zu Gott. Davon ist Ludger Schwinhorst Schönberger aufgrund zahlreicher innerbiblischer Anspielungen überzeugt. Das muss aber nicht mit einer Abwertung der erotisch-körperlichen Dimension der Liebe einhergehen. Vielmehr verweist die zwischenmenschliche Liebe auf etwas Religiöses, das allerdings heute oft nicht mehr gesehen wird, wie auch moderne Psychologen feststellen.
Ich denke, das Hohelied spricht ein Thema an, das im Grunde jeden Menschen insofern berührt, als wir sagen, dass die Sehnsucht der menschlichen Liebe letztlich auf eine Begegnung mit der letzten und umgreifenden Wirklichkeit hin angelegt ist. Wie man sie jetzt nennt, ist nochmal eine andere Frage, ob Gott oder die Wahrheit oder das wahre Leben. Auf jeden Fall ist es etwas Umgreifendes, etwas Absolutes, sagen wir mal in der biblischen Tradition Gott. Und wenn diese Wirklichkeit komplett aus dem Bewusstsein verschwindet, besteht die Gefahr, dass diese Sehnsucht auf andere Menschen, auf den Partner projiziert wird. Und diese Projektionen können nicht erfüllt werden. Und so kann man gerade in der jüngeren Literatur etwa, ich habe einige Bücher von Paartherapeuten gelesen, die genau darauf hinweisen, dass die klassische Liebesbeziehung, erotische, auch sexuelle, personale Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau häufig darunter leidet, dass sie von den Erwartungen her überfrachtet wird. Also es wird im Grunde etwas Religiöses auf den Partner projiziert und das kann er nicht erfüllen. Deswegen sagt etwa Hans Jeluschek, dass im Grunde in einer wirklich gelingenden Liebe doch immer auch ein Horizont eröffnet sein sollte, in dem Spiritualität in irgendeiner Form einen Raum haben sollte. Und da ist das Hohelied insofern interessant, als es in gewisser Weise eine Verbindung herstellt zwischen diesen beiden Wirklichkeiten. Es besteht eine Verbindung zwischen der menschlichen und der göttlichen Liebe, aber es ist nochmal etwas anderes. Ja. Die menschliche Liebe vermittelt eine Erfahrung vom Absoluten, aber sie darf nicht damit identifiziert werden, sonst entstehen Enttäuschungen und immer wieder neue Projektionen.
Stark wie der Tod ist die Liebe. Das ist der eindrucksvollste Satz der alttestamentlichen Liebesschrift, weit über die Bibel hinaus bekannt. Wer liebt, der stirbt, so spitzt es der Wiener Professor für Altes Testament zu. Was ist damit gemeint?
Wahre Liebe ist immer Hingabe. Man gibt sich dem anderen hin, sei es Gott oder einem anderen Menschen, und geht in gewisser Weise zugrunde. Aber gerade dadurch entsteht neues Leben und gerade dadurch geht man letztlich nicht zugrunde, sondern wird verwandelt. Und derjenige, der davor Angst hat und sich zurückhält, also der sein Leben retten will und es nicht hingeben will, der, so sagt die Bibel, geht letztlich zugrunde. Also das ist letztlich die Dialektik von Tod und Auferstehung, von Hingabe und neuem Leben, die meines Erachtens hier im Hohelied zur Sprache kommt.
Was Freund und Freundin im Hohelied einander zurufen, vermittelt viel Wahres über die Liebe, auch über die Art, wie, nach biblischer Vorstellung, Gott den Menschen liebt. Und das ist durchaus anders als in den übrigen Kulturen des alten Orients, wo man auf Götter und Göttinnen trifft, die einander lieben und heiraten und sich wieder trennen.
Im Rahmen des Monotheismus hat Gott im Himmel streng genommen keinen Partner und keine Partnerin. Also er ist im Grunde ein Single. Gott. Seine eigentlichen Partner sind Menschen und Völker. Seine Partner, seine Gegner sind Menschen und Völker. Und vor diesem Hintergrund wird nun im Hohelied ein sehr wichtiger Aspekt des biblischen Gottesbildes thematisiert, nämlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und zwar jetzt nicht mehr nach dem Modell etwa Hirte, Herde oder König, Volk, sondern nach dem Modell Mann, Frau, und zwar auf der Ebene einer Face-to-Face-Relation, also einer Beziehung von Angesicht zu Angesicht. Man kann in dem Text sehr schön beobachten, es gibt streng genommen keine Überordnung mehr des Mannes über die Frau, oder umgekehrt der Frau über den Mann, sondern beide sind gleichberechtigt. Es ist eine personale Beziehung. So, und wenn das jetzt übertragen wird auf das Gottesverhältnis, also auf die Beziehung Gott-Mensch, dann haben wir im Grunde eine Revolutionierung des Gottesbildes, was ja dann vor allem auch im Neuen Testament aufgegriffen wird, wo Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt, nicht mehr Knechte. Also wir haben kein hierarchisches Verhältnis mehr, sondern in gewisser Weise wird also jetzt das Gottesvolk und jeder Einzelne im Gottesvolk und letztlich dann sogar der Mensch in gewisser Weise erhoben, also vergöttlicht, er wird erhoben und der männliche Partner, also Gott, wird in gewisser Weise vermenschlicht, ja. Sie begegnen sich auf einer Ebene.
Gott liebt den einzelnen Menschen wie der Bräutigam die Braut. Das ist die Theologie des Hohenliedes. Die christlichen Mystiker haben das vielfach aufgegriffen. Es könnte auch für die Zukunft des Christentums wichtig sein, meint Ludger Schwinhorst-Schönberger.
Ich bin der Meinung, dass wir heute nicht an einer Krise der Verkündigung leiden, sondern an einer Erfahrungskrise im Christentum, in den westlichen Kulturen. Die äußeren Stützen des Glaubens brechen weg und dann verliert sich auch der Glaube. Warum? Weil er nicht mehr in einer Erfahrung verwurzelt ist. Und im Hohelied, so wurde es in der Tradition gelesen, geht es letztlich um diese Erfahrung. Ja. Und ich glaube, dieser Aspekt ist sehr wichtig und wird in Zukunft wichtig sein für das Christentum, eine Lebensform zu finden, vielleicht sogar eine Übung zu finden, in der wir lernen, uns für diese Erfahrungen zu öffnen. Also wenn ich die Entwicklungen in der Gesellschaft richtig beobachte, besteht bei sehr vielen Menschen die Sehnsucht nach einem solchen Leben und nach einer solchen Erfahrung. Und wenn wir da von christlicher Seite nichts anzubieten haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute woanders hingehen. Es geht letztlich über das Fühlen hinaus. Es geht erstmal um ganz einfache, elementare Formen der Wahrnehmung. Aber wichtig ist, dass wir diese Perspektive nicht aus dem Auge verlieren. Sie war in der ganzen Tradition leitend und wir haben sie in der Neuzeit weitgehend verloren. Und es ist schon verwunderlich, dass das Hohelied etwa in zeitgenössischen Theologien des Alten Testamentes überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es ist wirklich verwunderlich. Ja? In der mittelalterlichen Tradition war es das am meisten gelesene Buch der Heiligen Schrift. Und in unserer Zeit ist das weitgehend weggebrochen, eben weil man den theologischen Gehalt nicht mehr erkannt hat.
Ich gehöre meinem Geliebten, und auf mich richtet sich sein Verlangen. Auf, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen, lass uns die Nacht unter den Hennersträuchern verbringen. In der Früh werden wir zu den Weinbergen aufbrechen. Wir wollen sehen, ob der Weinstock Sprossen trägt, ob die Knospen sich öffnen, ob die Bäume des Granatapfels blühen. Dort will ich dir meine Liebkosungen schenken.
Sie hörten eine Sendung von Stefanie Jeller über das Hohelied des Alten Testaments. Die Texte haben Anna Behne und Christoph Wellner gelesen. Das Buch von Ludger Schwinhorst Schönberger über das Hohelied der Liebe ist im Verlag Herder erschienen.